15%, wenn Frauen töten. Nur bei 15% der Menschen, die für Mord gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer und was bringt sie letztendlich dazu? Sind es die Umstände oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Wir sind Sarah
und Laura
von dem Podcast Eyes in the Dark und das hier ist 15%, unser neuer True Crime Podcast. Jede Woche erzählen wir euch einen Fall, in dem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Sarah, magst du den Zuhörerinnen an der Stelle mal erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass wir einen zweiten Podcast starten wollten?
Ja, ich weihe euch gerne ein. Laura und ich haben uns viel damit auseinandergesetzt, was Frauen zu Mörderinnen werden lässt und warum das auch so viel seltener passiert als bei Männern. Und ich finde diesen ganzen psychologischen Hintergrund, die unterschiedlichen Motive, auch die unterschiedliche Herangehensweise, sehr, sehr spannend. Und da wir bei Eyes in the Dark schon ein Konzept haben, dachten wir, es wird Zeit für einen zweiten Podcast.
Und an der Stelle können wir euch auch schon mal verraten, dass es auf jeden Fall 10 Folgen geben wird. Also da werden wir einige ganz unterschiedliche Fälle besprechen. Und wie wir eben schon gesagt haben, sprechen wir in diesem Podcast über Frauen, die zu Mörderinnen werden. Und in dem heutigen Fall, welcher in England spielt, geht es gleich um zwei Frauen, die auch noch Mutter und Tochter sind.
Es ist der 11. Februar 2022. Drei Autos rasen in den frühen Morgenstunden mit 160 km/h über eine Straße in der Nähe von Leicester, England. Im Vordersten sitzt Saqib Hussain mit seinem Freund Mohammed Hashim Iyasuddin. Beide sind Anfang 20, seit der Schule sind sie enge Freunde. Vor ein paar Stunden hat Hashim zugesagt, Saqib zu einem Treffpunkt zu fahren. Er wusste nicht, worum es ging, aber es war ihm auch nicht wichtig. Er wollte nur seinem Freund helfen. Jetzt weiß er, dass die beiden in großer Gefahr sind. Sie sind panisch und haben Angst, denn sie werden verfolgt. Und die beiden anderen Autos hinter ihnen kommen immer näher. Hektisch tritt Hashim auf das Gaspedal, aber der alte Wagen jault nur stärker auf. Er wird nicht schneller. Saqib greift zu seinem Handy und ruft die Polizei. Er sagt, sie versuchen mich von der Straße zu drängen. Dann, mit zitternder Stimme, bitte, ich flehe sie an, sie versuchen mich zu töten, ich werde sterben. Für einen kurzen Moment ist es still. Dann hört man einen Schrei und einen gewaltigen Knall. Die Leitung bricht ab. Laura, wenn du das jetzt gehört hast, was ist das Erste, an was du da denkst?
Also ich würde mir erstmal die Frage stellen, werden die Personen hier von jemandem verfolgt, den sie kennen? Oder ist das so eine Zufallsbegegnung?
Mhm.
Und ich finde, das, was wir bisher gehört haben, das erinnert ja eher an so einen Actionfilm. Also so eine Verfolgungsjagd, die kennt man ja aus so klassischen Actionstreifen eigentlich ziemlich gut.
Ja, es hört sich nicht so an, als würde das tatsächlich im Real Life so passieren. Aber unser heutiger Fall zeigt eben genau das.
Unsere Geschichte beginnt 3 Jahre zuvor. Saqib Hussain ist gerade 18 Jahre alt und lebt mit seiner Familie in der englischen Kleinstadt Banbury. Banbury ist so, wie man sich eine Stadt in England vorstellt. Gemütlich und niedlich, mit vielen alten, dicht gedrängten Häusern in bunten Farben. Viele Touristen kommen hier vorbei, auf der Durchreise ins nahegelegene Oxford oder Birmingham und laufen durch die Altstadt oder wandern in der schönen Landschaft, die den Ort umgibt, umher. Wie in vielen Städten Englands gibt es auch in Banbury eine große muslimische Gemeinschaft, zu der Saqib und seine Familie gehören. Hier kennt sich jeder gut. Die meist großen Familien sind eng verbunden, man kümmert sich umeinander, feiert Feste, teilt den gemeinsamen Glauben an Allah. Für Saqibs Eltern ist die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft sehr wichtig. Sie soll ihnen und ihren Kindern Sicherheit und Unterstützung geben, aber auch enge Freundschaften und Verbindungen. Sie wollen nur das Beste für Saqib und seine Geschwister. In der Familie ist Saqib das fröhliche Energiebündel. Wenn er nach Hause kommt, erzählt er von seinem Tag. Oft bringt er Freunde mit. Er lacht viel, hat immer eine Geschichte parat. Aber Saqib hat auch eine sehr sensible, zarte Seite. Er kümmert sich gerne um andere, ist immer da, wenn jemand ihn braucht. Mit seinen 18 Jahren hat er schon jede Menge Liebe zu geben und bald wird er jemanden finden, der sie dankend annimmt. Nur ist die Auserwählte ganz anders, als man vielleicht denken würde. Saqib lernt Ansreen Bukhari im Internet kennen. Die beiden sind sich direkt sympathisch, tauschen Nummern aus und telefonieren viel in den nächsten Wochen. Was als Freundschaft beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Flirt. Saqib stört es nicht, dass Anzreen 42 Jahre alt ist. Ein Altersunterschied von 24 Jahren. Sogar seine eigene Mutter ist jünger. Aber Saqib fühlt sich zu der Frau hingezogen, mit ihren schwarzen, längeren Haaren und den ruhigen Augen. Sie ist anders als die Mädchen in seinem Alter und es gefällt ihm. Schnell ist klar, er muss sie sehen.
Anzreen wohnt etwa 100 Kilometer von Banbury entfernt in Stoke-on-Trent. Zwischen den beiden Orten liegt Leicester, was zu einem Treffpunkt der beiden wird. Sie verabreden sich in Shisha-Bars, Restaurants, auch in Hotels. Die Orte suchen sie so aus, dass sie sicher sind, niemanden zu treffen, den sie kennen. Denn niemand darf von ihnen wissen. Anzreen ist verheiratet. Und sie ist nicht nur verheiratet, sie hat eine 19-jährige Tochter und einen jüngeren Sohn. Anzreen wird 1976 in Pakistan geboren und kommt als junges Mädchen nach England. Sie wird geprägt von dem traditionellen Glauben ihrer Eltern, aber auch von den vielen jungen Frauen in ihrer neuen Heimat, die sich ein selbstbestimmtes, freieres Leben aufbauen. Anzreen will das auch. Als junge Frau fasst sie deshalb einen Plan. Nach der Schule wird sie eine Ausbildung zur Flugbegleiterin machen. Sie wird die Welt sehen und Abenteuer erleben. Aber ihre Eltern haben eine andere Zukunft für ihre Tochter im Sinn. Sie wollen nichts hören von ihren Plänen. Für sie ist klar, nach der Schule wird Anzreen heiraten und Kinder bekommen. Ein schlichtes Leben als Mutter und Hausfrau. Auch den Mann haben sie schon für ihre Tochter ausgewählt. Raza Ali Bukhari. Die beiden heiraten. Mit 23 bekommt Anzreen ihre Tochter Mahek, ein paar Jahre später ihren Sohn. Man kann vermuten, dass ihr dieses Leben nie ganz reicht. Auch wenn sie ihre Kinder sehr liebt, wahrscheinlich liebt sie auch ihren Mann. Als Saqib in Anzreens Leben tritt, ist er vermutlich genau das Abenteuer, das sie vermisst. Seine Aufmerksamkeit schmeichelt ihr. Er macht ihr teure Geschenke, trägt sie auf Händen. Anzreen ist Saqibs erste große Liebe. 3 Jahre halten die beiden an ihrer ungewöhnlichen Beziehung fest. 3 Jahre lang gelingt es ihnen, ihre Affäre geheim zu halten. Aber dann will Anzreen nicht mehr. Wir wissen nicht, was die Gründe sind, vielleicht der Altersunterschied oder ihr schlechtes Gewissen der Familie gegenüber. Im Januar 2022 sagt sie Saqib, dass es vorbei ist. Und er nimmt es überhaupt nicht gut auf.
Saqib bittet Anzreen, es noch einmal zu versuchen. Er fleht sie an, bei ihm zu bleiben, verspricht ihr 1000 Dinge. Aber sie bleibt bei ihrer Entscheidung. Er ist am Boden zerstört. In den nächsten Tagen schreibt er ihr viele, viele Nachrichten und versucht noch einmal, sie umzustimmen. Irgendwann reagiert sie nicht mehr. Saqib wird immer verzweifelter. Wütend schreibt er ihr, alles, was ich wollte, war noch einmal mit dir zu sprechen. Ist das die Art, wie du mich behandelst? Nach 3 Jahren? Und dann tut er etwas, das am Ende fatale Konsequenzen haben sollte. Er droht Anzreen. Über die 3 Jahre ihrer Beziehung hat Anzreen ihm Nacktbilder und Videos geschickt. Wenn sie nicht zu ihm zurückkommt, wolle er sie ihrem Mann schicken. Zitat: Ein Klick und ich kann deine Ehe zerbrechen. Saqibs Verzweiflung ist endgültig in Wut umgeschlagen. Er will sie um jeden Preis an sich binden. Sie, die in den letzten 3 Jahren sein Lebensmittelpunkt geworden ist. Und an der Stelle müssen wir uns daran erinnern, zu dem Zeitpunkt ist er gerade einmal 21 Jahre alt. Er denkt, dass Anzreen die einzige Frau für ihn ist und dass er ohne sie nicht leben kann. Ich glaube, man kann sagen, dass er ein bisschen besessen von ihr ist. Ein liebeskranker junger Mann, fast noch ein Teenager. Seine Drohung löst bei Anzreen Panik aus. Sie will nicht zu ihm zurück, aber wenn er die Bilder tatsächlich ihrem Mann schickt, verliert sie alles.
Und an dieser Stelle machen wir einen kurzen Exkurs zum Thema Sextortion. 2022 sind allein in Deutschland mehr als 2000 Frauen mit Nacktbildern erpresst worden. Und dafür gibt es auch einen Begriff, den eben genannten Sextortion. Das ist eine Kombination aus Sex und Extortion. Extortion heißt Erpressung. Man geht davon aus, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher liegt, weil viele Frauen aus Scham keine Anzeige erstatten. Der Ablauf ähnelt sich oft. Frauen lernen Männer im Internet kennen und werden dazu gebracht, sich vor der Webcam auszuziehen oder Nacktbilder zu verschicken. Die Screenshots oder Aufnahmen werden dann benutzt, um Geld zu erpressen. Die Polizei rät dazu, auf keinen Fall Geld zu schicken und die Erpressung sofort anzuzeigen, zumal die Erpressung nach der Zahlung oft weitergeht. Für die Erpresser ist es mittlerweile recht leicht, entsprechende Software zu finden, die problemlos die Webcam einschaltet. Moderne Software umgehen auch das kleine Lichtsignal, das bei den meisten Kameras die Aufnahme anzeigt. Ich persönlich habe ja immer so einen kleinen Schieber vor meiner Kamera am Laptop, dass ich genau das eben verhindern kann.
Ja, ich habe das auch. Izaki gehört auch Ansulin zu einer strengen muslimischen Community in ihrem Heimatort. Sie fürchtet, sie könnte nicht nur ihren Ehemann verlieren, sondern auch ihre Freunde und den Anschluss an diese Gemeinschaft. Es steht einiges für sie auf dem Spiel. In ihrer Verzweiflung erzählt sie ihrer Tochter Mahek von der Affäre und bittet sie um Hilfe. Die beiden haben eine besonders enge Beziehung. Vor kurzem hat Mahek die Uni abgebrochen, um sich auf ihre Social-Media-Karriere zu konzentrieren. Mehr als 100.000 Menschen folgen ihr bei TikTok und sehen ihr zu, wie sie mit immer neuen Outfits posiert oder in ihrem Zimmer tanzt. Dabei ist Ansulin oft an ihrer Seite. Am Anfang war es eher Zufall, wenn ihre Mutter in ihren Videos auftauchte. Aber Mahek merkte schnell, dass die Abrufzahlen in die Höhe schossen, sobald Ansulin mit im Bild war. Mahek betont daraufhin häufiger, ihre Mutter sei wie eine beste Freundin für sie. Sie gehen jetzt überall zusammen hin. Zu Events, in Shisha-Bars, sogar in Clubs. Ein Mutter-Tochter-Duo, das alles miteinander teilt. Sie drehen immer mehr Videos gemeinsam, nehmen ihre Follower mit in ihren Alltag. Und Maheks TikTok-Karriere nimmt richtig Fahrt auf. Ansulin unterstützt ihre Tochter gerne. Und wahrscheinlich genießt auch sie die Aufmerksamkeit.
Dass die Beziehung der beiden tatsächlich eher einer engen Freundschaft als einer klassischen Mutter-Tochter-Beziehung ähnelt, ist spätestens dann klar, als Ansulin Mahek von ihrer Affäre und Sakibs Drohungen erzählt. Mahek ist nicht etwa sauer, weil ihre Mutter ihren Vater betrügt. Sie wendet sich sofort gegen Sakib. Sie sagt ihr, dass sie das gemeinsam regeln werden, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Aber wenn sie gemeinsam sagt, meint sie eigentlich sich selbst. Mahek will die Dinge in die eigene Hand nehmen und schmiedet bereits Pläne, wie sie Sakib zum Schweigen bringen kann. Später schreibt sie ihrer Mutter zwei Nachrichten, die ihr noch zum Verhängnis werden sollen. Sie schreibt, dass sie ihre Freunde zu Sakib schicken wird. Dann fügt sie noch hinzu, überlass ihn mir. Er hat versucht, dir Angst zu machen, aber er ist nur ein kleiner Schlappschwanz. Mahek kennt viele Menschen in ihrer Stadt und der Umgebung. Ihr TikTok-Account hat sie zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Das nutzt sie, um ihre Mutter aus ihrer Notlage zu befreien. Sie ruft ihren Freund Rekan an, ein Mechaniker aus der Gegend, und bittet ihn um seine Hilfe. Gemeinsam mit ihm will sie Sakib in eine Falle locken. Wenig später bekommt Sakib eine Nachricht. Mahek und Ansulin wollen sich mit ihm auf dem Parkplatz eines Supermarktes treffen. Sie schreiben, dass sie ihm 3000 Pfund geben würden, damit er die Bilder und Videos von Ansulin aushändigt und sie in Ruhe lässt. Die Summe ist nicht wahllos gewählt. Es ist etwa der Betrag, den Sakib während der Beziehung mit Ansulin für ihre Geschenke ausgegeben hat. In einer seiner wütenden Nachrichten hatte er das Geld zurückgefordert. Mittlerweile ist der junge Mann so zermürbt, dass er einwilligt. Zumindest sein Geld hätte er dann wieder.
Es ist 9 Uhr abends am 10. Februar 2022. Nervös tigert Sakib durch sein Zimmer und wählt die Nummer mehrerer Freunde. Er hat keinen Führerschein und braucht jemanden, der ihn zum vereinbarten Treffpunkt fährt. Sein Freund Hashim willigt ein. Er wird ihm helfen. Sakib ist erleichtert. Er hat jemanden, der ihn fährt, aber was vermutlich noch wichtiger ist, er ist nicht alleine. Sakibs Vater sagt später der Polizei, dass er seinen Sohn gegen Mitternacht aus dem Haus gehen sah, um in Hashims Auto zu steigen. Er wusste nicht, wohin die beiden wollten. Zu diesem Zeitpunkt hatte er schon seit Monaten ein komisches Gefühl. Er machte sich Sorgen. Sakib hatte sich verändert. Sein Vater ahnte damals nicht, wie schlecht es ihm wirklich ging. Während Hashim und Sakib von Banbury nach Leicester fahren, steigen Ansulin und ihre Tochter Mahek in einen gemieteten Audi in Stoke-on-Trent. Sie rasen mit fast 160 Stundenkilometer über die Straßen. Mahek sitzt am Steuer. Das Tempo passt zu ihr. Sie hat einen Plan und sie will ihn umsetzen, so schnell wie möglich. Sakib soll nie wieder ihre Familie bedrohen. Und vermutlich geht es längst nicht mehr nur um ihre Familie, sondern auch um die Karriere, die sie sich so fleißig aufgebaut hat. Wenn die Affäre rauskommt, wird ihr TikTok-Erfolg leiden. Das weiß sie. Denn es sind nicht nur lustige Tanzvideos und Modetrends, die sie auf der Plattform teilt. Immer wieder spricht sie auch von Allah und ihrem Glauben oder dem Wunsch, eines Tages eine gute Ehefrau zu sein. Menschen, die ähnlich aufgewachsen sind und erzogen wurden, finden sich in ihren Videos wieder. Sie trifft einen Nerv. Aber Allah und Affäre passen nicht zusammen. Auch nicht in der bunten TikTok-Welt. Dass es nicht um sie selbst geht, spielt dabei keine Rolle. Ihre Mutter Anzreen ist längst fester Bestandteil ihres Accounts geworden.
Als sie das Haus von Maheks Freund Rekan erreichen, der sie bei der Durchführung unterstützen soll, sitzt Anzreen neben ihrer Tochter auf dem Beifahrersitz. Sie hat die Regie ganz ihr überlassen. Und Mahek hat akribisch geplant. Sie weiß, dass Rekan nicht alleine ist. Er hat seinen besten Freund Raas um Hilfe gebeten, der wiederum seinen Cousin und 3 weitere Freunde mitgebracht hat. Insgesamt machen sich jetzt 5 Männer und 3 Frauen auf den Weg zum Supermarktparkplatz, dem vereinbarten Treffpunkt mit Saqib. 8 Menschen, die ihn einschüchtern wollen. Mahek muss sich mit dieser Truppe sicher fühlen, dass ihr Plan aufgehen wird. Sie haben 2 Metallwerkzeuge aus Rekans Werkstatt dabei, vermutlich um sie als Waffen einzusetzen oder zumindest damit zu drohen. Sie fahren mit Maheks Audi und einem Seat zum Parkplatz. Rekan fährt den Audi, Raas übernimmt das Steuer am Seat. Um kurz nach 1 Uhr morgens erreichen sie den Treffpunkt. Dort warten sie auf ihr Opfer. Als Saqib und Hashim den Parkplatz erreichen, merken sie sofort, dass etwas nicht stimmt. Auf den Überwachungsaufnahmen des Supermarkts sieht man später, wie sie langsam auf den Platz rollen, für ein paar Sekunden stehen bleiben und dann umdrehen. Sie müssen die beiden Autos gesehen haben und die vielen Menschen darin. Auf den Aufnahmen sieht man, wie sie beschleunigen und den Parkplatz verlassen. Und man sieht, wie die anderen noch einen Moment stehen bleiben, sich wahrscheinlich beratschlagen und ihm dann folgen. Jetzt beginnt die Jagd. Saqib und Hashim wissen nicht, was passiert. Sie dachten, nur Mahek und Anzreen würden auf sie warten. Sie würden ihnen das Geld geben und er könnte mit allem abschließen. Er würde endlich einen Weg finden, mit der Trennung umzugehen. Doch jetzt werden er und sein Freund Hashim von 2 Autos verfolgt. Saqib weiß nicht, was sie von ihm wollen. Aber vermutlich hat er schon im Gefühl, dass es für ihn um Leben und Tod geht. Die beiden Freunde fahren auf eine doppelspurige Schnellstraße raus aus der Stadt. Hashim fährt so schnell er kann, aber die Autos von Mahek und Rekan sind schneller als sein Skoda. Sie kommen ihm immer näher. Saqib ruft Mahek an. Er will wissen, was los ist. Sie telefonieren mehrmals, doch der genaue Inhalt dieser Telefongespräche ist bis heute unklar. Als sicher gilt nur, dass Mahek am Ende des letzten Telefonats sagt, pass auf, was ich mit dir mache.
Spätestens jetzt wissen Saqib und Hashim, dass sie in Lebensgefahr sind. Sie haben furchtbare Angst. Hashim versucht noch einmal, alles aus seinem Wagen herauszuholen, aber einer der Verfolger überholt sie, schert vor ihnen ein und bremst sie aus. Von hinten kommt das zweite Auto immer näher. Saqib greift noch einmal zu seinem Handy, aber diesmal wählt er den Notruf. Panisch sagt er, dass er verfolgt wird, dass die Personen in den Autos Sturmhauben tragen, dass sie versuchen, ihn von der Straße zu drängen. Er fleht die Person am anderen Ende der Leitung an, ihm zu helfen. Er wird sterben, sagt er. Und es wird das Letzte sein, was er sagt. Man hört ihn noch schreien, kurz darauf ein gewaltiger Knall. Dann bricht der Anruf ab. Der Notruf ist so schrecklich, dass er der Öffentlichkeit bis heute nicht zugänglich gemacht wurde. Darum hatten auch die Familien von Saqib und Hashim gebeten. Es sind die letzten Sekunden im Leben dieser beiden jungen Männer, die verzweifelt versuchen, ihrem Tod zu entgehen, die panisch sind, die Angst haben. Selbst die Ermittelnden werden später erzählen, dass die Aufnahme nur schwer zu ertragen gewesen sei. Die Väter und Brüder von Saqib und Hashim, die den Notruf hören wollten, wünschten, sie hätten ihn nie gehört. Hashims Bruder sagt, es habe ihm das Herz zerrissen. Als man Saqib und Hashim schreien hört, hatte das hintere Auto sie erreicht und ihr Heck gerammt. Der dann folgende heftige Knall ist der Aufprall ihres Autos gegen die Leitplanke der Schnellstraße. Mit ungefähr 130 Stundenkilometern rasen sie dagegen, zerschmettern die Planke und prallen auf einen Baum, der direkt dahinter steht. Die Wucht ist so gewaltig, dass das Auto in 2 Teile zerrissen wird. Saqib und Hashi müssen sofort tot gewesen sein. Als einige Minuten später ein Krankenwagen und mehrere Polizisten den Tatort erreichen, sehen sie nur einen riesigen Feuerball und spüren die immense Hitze, die von ihm ausgeht. Das Auto war kurz nach dem Aufprall in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte müssen warten, bis die Feuerwehr da ist und die Flammen bekämpft. Als sie weniger werden, erkennen sie die Umrisse von zwei Menschen im Wagen. Als sie endlich zu ihnen vordringen können, ist von den beiden kaum noch etwas übrig. Saqib und Hashim können nur noch anhand eines zahnmedizinischen Abgleichs identifiziert werden.
Ein paar Stunden später steht eine junge Ermittlerin vor der Tür von Saqibs Familie. Sie weiß, dass es zu ihrem Beruf gehört, schlimme Nachrichten zu überbringen, aber es ist schwer für sie. Unglaublich schwer. Sie klingelt. Saqibs Vater öffnet die Tür. Er weiß sofort, dass etwas nicht stimmt. In der letzten Nacht waren seine Sorgen immer schlimmer geworden. Er konnte nur noch an seinen Sohn denken, der sich in den letzten Monaten so verändert hatte. Er ist ruhiger geworden, in sich gekehrt. Noch gestern hatte seine Frau gesagt, dass Saqib nicht mehr aussieht wie er selbst und dass er kaum noch etwas esse. Immer wieder hatten sie ihn gefragt, was los sei, und immer wieder gab er die gleiche Antwort. Es sei alles okay. Dass das Gefühl seiner Eltern richtig war, wird ihnen jetzt schlagartig bewusst. Wie reagiert man, wenn man erfährt, dass das eigene Kind tot ist? Das ist der Albtraum jeder Eltern, der absolute Albtraum. Saqibs Vater will sofort zum Tatort. Er will seinen Sohn sehen. Aber die Ermittlerin hält ihn auf. Sie sagt, dass das nicht gehe, dass es ein Feuer gegeben hat. Da versteht er, dass nichts von seinem Sohn übrig ist. Es wird nicht einmal einen Leichnam geben, den sie beerdigen können. Hashims Vater wird später sagen, dass seine ganze Welt kollabiert ist, als die Ermittlerin bei ihm war. Ich glaube, das ist so ein Moment, ab dem nichts mehr so ist oder nichts mehr so sein wird, wie es einmal war. Ab diesem Zeitpunkt wird es immer nur ein Davor und ein Danach geben. Vor dem Tod des Sohnes und danach. Das verändert alles.
Also wie du das eben schon gesagt hast, ich glaube, für Eltern ist es das Allerschlimmste, das eigene Kind zu verlieren. Und ich finde, niemand sollte sein eigenes Kind zu Grabe tragen müssen. Und wenn es wie in diesem Fall dann noch so ein Feuer gab und du nicht mal einen Leichnam beerdigen kannst, ja. Ich glaube, das ist dann nochmal echt extrem hart.
Ja, ich glaube generell, wenn das unter solchen Umständen geschieht, dann macht es das Ganze ja nochmal schlimmer und nochmal weniger greifbar.
Und eben habe ich auch drüber nachgedacht, dass ich es krass finde, dass die Eltern ja schon gemerkt haben, dass was nicht stimmt. Mhm. Also sie haben ja gemerkt, ihrem Sohn geht es nicht gut, aber sie konnten das ja nicht so richtig zuordnen und hatten wahrscheinlich keine Ahnung, dass er 3 Jahre eine Beziehung zu einer 42-jährigen Frau geführt hat.
Die dann auch noch verheiratet war.
Ja.
Und deswegen ist es für sie ja jetzt wahrscheinlich nochmal schwieriger, das Ganze zu verstehen, denn sie können ja gar nicht eins und eins zusammenzählen. Sie wissen ja gar nicht, in welcher Situation er mit Unsreen war. Sie wissen nichts von der Beziehung, sie wissen nichts von den Drohungen. Und für sie wirkt es wahrscheinlich im ersten Moment, wenn ich drüber nachdenke, wie ein gewöhnlicher Autounfall. Und dann der Moment, in dem sie erfahren, was da eigentlich dahinter steckt, das ist ja eine ganz neue Welt für sie. Sie wussten ja rein gar nichts davon.
Und wir haben das ja auch schon öfter gehabt, dass wir darüber gesprochen haben, dass sich Hinterbliebene ja auch teilweise Vorwürfe machen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Eltern auch der Fall ist, dass sie denken, warum habe ich nicht nochmal nachgehakt? Warum habe ich nicht versucht, dem auf den Grund zu gehen, warum es ihm so schlecht geht? Und das muss auch sehr belastend sein. Also sie haben natürlich keine Schuld an irgendetwas, aber ich glaube, dass man sich da viele Was-wäre-wenn-Fragen stellt.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, sie haben ja mehrfach nachgefragt. Wenn er halt immer wieder sagt, es ist alles in Ordnung, irgendwie sind dir da ja auch die Hände gebunden.
Ja. Wir gehen an der Stelle nochmal ein Stück zurück zur Tatnacht. Denn wir wollen noch wissen, wie es mit Unsreen, Tochter Mahek und ihren Freunden weitergeht. Als Saqib und Hashim von der Straße abkommen und in die Leitplanke rasen, fahren sie einfach weiter. Keiner von ihnen wählt den Notruf oder unternimmt etwas, um Hilfe zu holen. Ein anderer Autofahrer, der Zeuge des Geschehens wird, ruft schließlich einen Rettungswagen. Die Truppe fährt noch einige hundert Meter die Straße weiter. Kameraaufnahmen entlang der Autobahn zeigen, wie sie an einem Parkplatz halten, um eines der beiden Autos herumlaufen, als würden sie es auf Schäden untersuchen. Dann steigen sie wieder ein und fahren die Strecke zurück nach Leicester. Was wirklich heftig ist, sie fahren nochmal an dem brennenden Wagen von Saqib und Hashim vorbei, bevor der Rettungswagen da ist, und wieder unternehmen sie nichts. 8 Menschen sitzen in diesen beiden Autos und kein einziger von ihnen wählt den Notruf.
Ja, den Gedanken fand ich auch so schlimm, dass da 8 Personen sitzen und keine einzige Person sich denkt, das ist zu weit gegangen und jetzt müssen wir handeln.
Da fragt man sich wirklich, was in diesem Moment bei ihnen im Kopf vorgegangen ist.
Mhm.
An dieser Stelle hören wir uns gemeinsam an, was Lukas Klaschinski zu dieser Gruppendynamik zu sagen hat. Lukas ist Psychologe und Autor und sein neuer Spiegel-Bestseller Fühl dich ganz ist gerade erschienen. Lukas, wie würdest du dir das denn erklären, dass insgesamt 8 Leute in diesem Wagen saßen und keiner eingeschritten ist und keiner mal gesagt hat, es reicht jetzt und wir müssen an der Stelle aufhören?
Die große Frage ist ja, wie konnte das passieren? Wie konnten die nicht als Gruppe irgendwann sagen, halt, stopp, das ist zu viel, wir müssen die Handbremse ziehen, rechts ranfahren, die Justiz kümmert sich darum. Und ich glaube, wir alle kennen das von Menschenmassen, wenn sie auftreten, dass wir ein mulmiges Gefühl bei diesen Menschenmassen haben können. Und gleichzeitig können Menschenmassen viele positive Veränderungen anstoßen, zum Beispiel den Fall der Berliner Mauer. Oder wenn Menschenmassen zusammenkommen, dann können viele schöne Dinge entstehen. Beim Public Viewing, dass sich alle zusammen freuen. Oder bei einem großen Konzert, wenn alle mitsingen, gibt es so einen Gänsehautmoment. Und was da stattfindet, ist eine Emotionsübertragung. Und die gibt es eben in beide Richtungen. Einmal in die Richtung von angenehmen Gefühlen wie Glück und Freude, aber eben auch von unangenehmen oder sehr starken Gefühlen wie Wut. Und die kann sich auch übertragen. Also man muss sich vorstellen, dass die vorher zusammengesessen haben wahrscheinlich, das besprochen haben und dann ist die Wut aufgekommen in Einzelnen und die hat sich ziemlich sicher übertragen. Und Wut sorgt meistens, weil dafür ist sie vermutlich evolutionär entstanden, für ein Verteidigen der Grenzen und auch für, ich gehe raus und sage, halt, stopp, so geht's nicht. Wut sorgt für ein Schwarz-Weiß-Denken, für einen Tunnelblick. Und wenn wir richtig, richtig wütend sind, ist es viel schwerer, rationale Entscheidungen zu treffen. Darum rate ich auch immer in Streitsituationen, erstmal eine Runde spazieren gehen und dann nochmal wiederkommen, wenn die Wut runterreguliert ist. Wut blockiert unsere Amygdala, unser Emotionsverarbeitungszentrum. Und Wut macht es auch viel schwerer möglich, empathisches Verhalten zu zeigen. Also so eine Gruppe kann in einen Wutrausch hineingeraten. Und dann gibt es noch Übertragungseffekte, dass Menschen angestaute Wut haben und hier in dieser Situation mit diesem neuen Feindbild diese Wut einfach rauslassen können. Und dann wird es sicherlich Leute geben, die in diesem Auto saßen und innerlich gedacht haben, halt, stopp. Aber hier kommt der Bystander-Effekt zum Tragen. Und das ist ein Phänomen, dass Zeuginnen eines Unfalls oder eines kriminellen Vorfalls, der ja stattgefunden hat, seltener eingreifen oder Hilfe leisten, wenn weitere Personen anwesend sind, weil sie die Verantwortung auf die Gruppe übertragen, die zuschaut. Die sagen dann innerlich so, ach, ich bin ja nicht zuständig. Andere sehen das ja auch, die könnten ja auch eingreifen. Oder sie haben Angst einzugreifen, weil sie merken, dass die Gruppe in Wut ist und sich nicht den Konsequenzen aussetzen möchten. Wie könnte man, wenn man selbst mal in so einer Situation gerät, damit umgehen? Erstmal sich darüber bewusst werden, dass es sowas gibt wie Gruppenzwang, dass es moralische Entlastungseffekte in Gruppensituationen gibt. Und dann ist es immer ratsam, sich Einzelpersonen rauszusuchen. Also Menschen, die mit in dem Auto saßen und gedacht haben, das geht zu weit, hätten sich einzelne Personen raussuchen müssen, den Fahrer zum Beispiel. Ey, nö, drück auf die Bremse, halt an, wir müssen kurz stoppen, wir müssen darüber reden. Und auch als potenzielles Opfer, wenn ich in solche Situationen gerate, sollte ich mir immer einzelne Personen aus der Gruppe suchen und die ganz individuell ansprechen, weil dann ist die Chance größer, dass der Einzelne sagt, halt stopp, was mache ich hier eigentlich? Und sich fragt, entspricht das meinen Werten? Ist das fair? Ist das gut? Und ist das rechtens? Und das hat in der Situation natürlich keineswegs stattgefunden. Die Gruppe hat sich von der Wut überwältigen lassen und das ist ausgeufert in aggressivem Verhalten, ja, in tödlichem Verhalten.
In Leicester parken sie an einem abgeschiedenen Ort, unweit einer Wohngegend. Die privaten Überwachungskameras der angrenzenden Häuser zeigen später, wie die Gruppe scheinbar ziellos und miteinander diskutieren durch die Straßen läuft, stundenlang. Es ist nicht sicher, warum sie das tun oder worüber sie geredet haben. Wahrscheinlich ist, dass sie versucht haben, sich zu ordnen und zu entscheiden, welche Story sie den Ermittlern erzählen, sollte jemand sie finden. Dann teilen sie sich auf und jeder fährt nach Hause. Vielleicht denken sie nach wie vor, dass sie alles im Griff haben. Aber sie wissen noch nicht, dass die Ermittlungen schon auf Hochtouren laufen. Denn die Polizei hat einen entscheidenden Vorteil. Zakib hat die Kennzeichen seiner Verfolger durchgegeben, bevor Hashims Auto gerammt wurde. Am Morgen stehen mehrere Ermittelnde und Einsatzkräfte im Haus der Bukharis und stellen das Mutter-Tochter-Gespann zur Rede. Auf Bodycam-Aufnahmen sieht man sie in ihrem Zimmer sitzen. Mahek mit einem zerwühlten Messi-Bun in einem rosafarbenen Jogginganzug. Man hört die Stimme des Polizisten, der sie fragt, wo sie letzte Nacht gewesen sei. Und Mahek antwortet, dass sie mit ihrer Mutter bei einem Social-Media-Event in Nottingham war.
Und ich muss ja ehrlich sagen, dass das wahrscheinlich das schlecht gewählteste Alibi ist, das man sich aussuchen kann, weil die Tatsache, dass das ein Social-Media-Event ist, verrät ja schon, dass da wahrscheinlich viele Leute waren, die alle Bilder und alle Videos machen. Und da kann man ja easy nachweisen, dass die beiden eben nicht dort waren.
Ja, da habe ich auch dran gedacht, weil als wir auf unserem ersten Social-Media-Event waren, da ist mir das ja auch aufgefallen, dass da ganz viele Fotos gemacht werden von der Brand, von der man eingeladen ist. Und weil die Leute da ja eingeladen sind, um Content zu machen,
bist du ständig irgendwo mit drauf.
Genau, ja.
Und das hätten die beiden sich ja denken können. Aber wir spielen euch an dieser Stelle, dass ihr euch das selbst mal anhören könnt, einmal den Originalton von der Bodycam ein.
Near Neyman.
No, yeah, we were.
Where were you? Where was
so
that?
So we stayed here, and then we went straight to Nottingham.
Right. Okay. In the Audi.
Yes, Audi. Yeah.
Right.
Dass sie bei einem Social-Media-Event in Nottingham war, ist die erste Lüge, die Mahek den Ermittelnden auftischt. Viele weitere werden folgen. Im Kameraausschnitt sieht man ihre Mutter auf der anderen Seite des Zimmers sitzen, die Hände vor dem Gesicht. Sie sagt nichts, manchmal nickt sie nur zustimmend, während ihre Tochter ihre Version der Geschehnisse darlegt. Ein paar Minuten später werden beide in Handschellen abgeführt und aufs Revier gebracht. Tatverdacht: Doppelmord. In den Stunden nach dem Crash hatten die Ermittler Aufnahmen von Kameras ausgewertet, die entlang der Straße montiert waren und die einen Teil der Verfolgungsjagd zeigen. Das sind Kameras der Gemeinde, aber auch die von Geschäften wie Autohäusern oder Supermärkten, die direkt an der Straße liegen. Sie zeigen, wie Hashim und Saqib von den beiden Autos eingekesselt werden. Als Mahek die Aufnahmen gezeigt bekommt, sagt sie, sie kenne die anderen Autos nicht und sei nur auf der Straße gewesen, weil sie sich verfahren hätte. Immer wieder betont sie, dass der silberne Skoda, also das Auto von Hashim, dem anderen Wagen gefährlich nahe gekommen sei und dass der Fahrer dieses Fahrzeugs es offensichtlich darauf anlegte, den anderen zu provozieren.
The silver car, I don't know which brand it was, model, it's come zooming down. I've kept the second to 3 second rule gap and the blue Leon's in front and I'm at the back. This silver car's come and cut into the middle, so we're basically all three cars very close.
Bei dem, was ihr gerade gehört habt, handelt es sich um einen Mitschnitt von Maheks Verhör. Sie versucht, Hashim und Saqib die Schuld zuzuweisen, um ihre eigene Haut zu retten. Als der Ermittler Mahek fragt, warum sie noch einmal an dem brennenden Auto vorbeigefahren waren, ohne Hilfe zu rufen, antwortet sie, dass schon ein Krankenwagen da gewesen wäre. Noch eine Lüge. Tatsächlich sind die Sanitäter erst mehrere Minuten danach am Tatort angekommen.
Mahek verstrickt sich immer mehr in ihre Geschichten, während sie in den nächsten Tagen mehrfach verhört wird. Die Ermittler zeigen ihr nach und nach ihre Beweise. Jedes Mal verändert sich ihre Story daraufhin ein bisschen. Aber sie bleibt dabei, dass sie nicht wusste, was geschah. Auch die anderen Verdächtigen werden verhaftet und verhört. Aber alle schweigen. Auch Ansreen. Alle 8 sind jetzt im Polizeigewahrsam. Man fragt sich an dieser Stelle, warum Mahek überhaupt so viel gesagt hat. Dachte sie wirklich, sie könnte alle täuschen? Und wenn die Gruppe sich abgesprochen hatte, als sie nachts durch die Straßen zogen, war das dann der ausgeklügelte Plan? Was auch immer sie sich gedacht haben, sie haben offenbar nicht damit gerechnet, dass die Ermittler so schnell an so viele Informationen kommen würden. Und sicher haben sie nicht geglaubt, dass einer von ihnen sich gegen sie richten und die ganze Wahrheit erzählen würde. Aber genau so kommt es. Einer der Freunde, die Rekans bester Freund Raas zur Verstärkung mitgebracht hatte, packt aus und erzählt alles, was er gesehen und gehört hat. Er sagt, dass ihnen die Werkzeuge gegeben wurden, um sie gegen Saqib einzusetzen. Und dass es kurz vor dem Crash ein Telefonat zwischen den beiden Fahrern gab, also zwischen Maheks Freund Rekan, der das Steuer ihres Audi übernommen hatte, und seinem besten Freund Raas, der den anderen Wagen fuhr. Raas soll zu Rekan gesagt haben, dass er versuchen wird, Saqib zu stoppen und dass er ihn vielleicht rammen muss. Woraufhin Rekan antwortet, fuck it, ramm ihn. Der Angeklagte sagt aus, dass keiner der 8, ihn eingeschlossen, etwas dagegen gesagt oder die beiden aufgehalten hat.
Es ist der 24. April 2023 am Nachmittag, 16 Monate nach der Tat. Mahek und Anshreen Bukhari laufen die letzten Schritte zum Leicester Crown Court. Sie sind ganz in Schwarz gekleidet, Mahek trägt ihre langen schwarzen Haare zu einem strengen Zopf gebunden. Einige Reporter stehen vor dem Gerichtsgebäude und filmen die beiden Angeklagten. Ihr Fall hat in Großbritannien für viel Aufsehen gesorgt. 10 Verhandlungswochen liegen hinter ihnen und den Familien der beiden Opfer. An jedem einzelnen Tag waren Zakibs und Hashims Väter im Gerichtssaal, oft auch die ganze Familie. Zakibs Vater sagt einem Reporter, es ist unglaublich schwer, da zu sitzen. Diese schiere Arroganz, wie sie sich auf der Anklagebank präsentieren, ist schockierend. Als ob sie hier auf einem Schulausflug wären, kleine Kinder, die nur herumalbern. Ich glaube, sie haben die Illusion, dass sie damit durchkommen. Auch Hashims Vater sagt, die Angeklagten würden keinerlei Reue zeigen und er fragt sich, wie man sich so noch als Mensch bezeichnen kann. Tatsächlich hatten verschiedene Medien immer wieder berichtet, dass Mahek während der Verhandlung häufig gelächelt und sogar gelacht haben soll. An diesem Tag, noch einige Stunden zuvor, hatten Reporter gefilmt, wie sie ihn von einem Balkon am Gerichtsgebäude zuwinkte. Wenn man sich den Verlauf des Prozesses ansieht, fragt man sich wirklich, ob sie den Ernst ihrer Lage immer noch nicht verstanden hatte. In den letzten Wochen haben die Ermittler unzählige Überwachungsaufnahmen und Statements aus den Verhören als Beweismittel im Gerichtssaal vorgebracht. Maheks Verteidiger und die der anderen pochen darauf, dass sie Zakib nur einschüchtern wollte, damit er ihnen sein Handy mit den Aufnahmen von Anshreen überlässt. Doch am Ende spricht so vieles gegen die Angeklagten, dass ihre Anwälte nur noch wenig entgegnen können. Unter anderem der Notruf von Zakib. Er hat deutlich gesagt, dass er und Hashim verfolgt werden und konnte sogar die Kennzeichen seiner Verfolger durchgeben. Zudem wurden Schäden am Seat gefunden, den Raas gefahren ist, die zum Crash mit dem Heck vom Skoda passen. Auch gibt es Kameraaufnahmen von Teilen der Verfolgungsjagd. Es wurden Werkzeuge und Sturmhauben in beiden Autos gefunden. Die Ermittler hatten Zugriff auf die Nachrichten, die Mahek an Zakib und Anshreen geschickt hat. Darin hat sie immer wieder angedeutet, ihm etwas anzutun. Deutlich waren vor allem diese beiden. An Zakib schrieb sie, es tut mir leid, aber dieses Jahr wirst du nicht mehr da sein, Zakib. Und an ihre Mutter schrieb sie, ich lasse ihn von Typen überfallen und er wird nicht wissen, welcher Tag es ist. Für die Staatsanwaltschaft entscheidend waren auch die Aussagen von Raas Freund, der den Ermittlern alles gestand und wichtige Details aus der Tatnacht erzählte. Darunter das Telefonat der beiden Fahrer, in dem sie beschließen, Zakib und Hashim von der Straße zu rammen. Der Gerichtssaal in Leicester ist voll an diesem Nachmittag. Kein einziger Platz ist mehr frei. Die Familien und Freunde der Angeklagten und Opfer sind gekommen, Presseleute, Anwälte. Die Stimmung ist emotional aufgeladen, die Luft zum Schneiden dick. Mahek und Anshreen wissen, dass heute ihr Urteil gesprochen werden könnte. Seit 28 Stunden berät sich die Jury. Nun wurden sie wieder in den Gerichtssaal gerufen. Vielleicht, um ihr Urteil zu erfahren, vielleicht nur, um die Entscheidung auf den nächsten Tag zu verlegen. Doch dann fällt der entscheidende Satz des Richters. Die Jury ist zu einem Urteil gekommen.
Mahek und Anshreen Bukhari werden zu lebenslanger Haft verurteilt wegen des zweifachen Mordes an Zakib und Hashim. Mahek muss mindestens 31 Jahre hinter Gittern verbringen, Anshreen mindestens 26. Wenn Mahek wieder entlassen wird, ist sie 55 Jahre alt oder älter. Ihre Mutter mindestens 72.
Und genau dazu haben die beiden ja auch ein TikTok hochgeladen. Hast du das gesehen?
Noch nicht, nein.
Ich zeig dir das auf jeden Fall mal und wir werden euch das auch bei uns auf Instagram hochladen, denn das müsst ihr unbedingt gesehen haben.
Ich bin gespannt.
Mhm.
Die beiden Fahrer, Rekan und Raas, werden ebenfalls des Doppelmordes schuldig gesprochen und zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. 3 weitere Angeklagte werden wegen Totschlag verurteilt und müssen zwischen 11 und 14 Jahren ins Gefängnis. Der letzte Angeklagte, der den Ermittlern von der Tatnacht erzählte, wurde freigesprochen. Anshreen sieht dem Richter starr und ohne erkennbare Emotionen ins Gesicht, während das Urteil verkündet wird. Mahek bricht in Tränen aus. Die Staatsanwaltschaft hatte sie seit Beginn der Verhandlungen zum Dreh- und Angelpunkt der Mordfälle erklärt. Sie wollte ihrer Mutter und vermutlich auch sich selbst helfen, hat die Pläne geschmiedet und schließlich die 6 weiteren Angeklagten zusammengebracht, um Zaki zum Schweigen zu bringen. Die Staatsanwaltschaft stuft ihre Tat als kaltblütigen Mord ein. Der Richter stimmt zu. Und er macht besonders Maheks TikTok-Karriere dafür verantwortlich, dass sie in der Lage war, Zakib zu töten. Nach der Urteilsverkündung sagt er Maheks, Zitat, geschmackloser Ruhm als Influencerin in den sozialen Medien habe sie völlig selbstsüchtig gemacht. Mit einem völlig ungerechtfertigten Anspruchsdenken und ohne offensichtliches Bewusstsein für die Auswirkungen, die sie auf andere habe. Ohne zu wissen, welchen Schaden sie anrichte. Und dann an Zreen gerichtet sagt er, der Glamour der Karriere ihrer Tochter hat ihnen den Kopf verdreht. Das ist eine Welt, die sie von ihrem Leben als Mutter und Hausfrau entfernt hat. Sie waren die Erwachsenen in dieser Gruppe und sie hätten sich wie eine Erwachsene verhalten sollen. Aber sie haben zugelassen, dass ihre verständliche Sorge, bloßgestellt zu werden, ihnen jedes rationale Urteilsvermögen raubt. Sie saßen auf dem Beifahrersitz während der Verfolgungsjagd und haben zu keinem Zeitpunkt Stopp gesagt. Als sie ihre Tochter um Hilfe baten, haben sie eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen.
Ja, und ich muss auch sagen, diesen Punkt, den der Richter damit anbringt, dass sie eigentlich die Erwachsene in dem Fall gewesen wäre, das habe ich mir auch ein paar Mal gedacht. Also ich finde, es wirkt, als wäre Anshreen die Tochter und Mahek die Mutter, weil sie halt total die Strippenzieherin war, weil sie diejenige war, die den Plan ausgeheckt hat und weil sie ja auch diejenige war, die das Gefühl hatte, ihre Mutter so extrem zu beschützen. Weißt du, was ich meine? Normalerweise kennt man das ja eher andersrum.
Ja, total. Und ich glaube, das hatte in dem Fall schon auch viel damit zu tun, weil sie ihre Karriere beschützen wollte.
Mhm.
Weil sie wusste, wenn das alles ans Licht kommt, dann ja, wird sie wahrscheinlich auch viele Follower verlieren.
Ja, viele Follower. Und ich muss auch sagen, ich kann schon auch prinzipiell Anshreens Befürchtung verstehen, dass sie da von der Gemeinde ausgeschlossen wird.
Ja.
Weil das wäre wahrscheinlich genauso gekommen. Und was für Mahek natürlich auch noch ein Ding gewesen wäre, sie wusste ja von der Affäre ihrer Mutter und das hätte ihr Vater ja auch erfahren. Das hätte also vielleicht auch zum Bruch zwischen den beiden geführt. Aber ich finde die Herangehensweise, was das angeht, halt so fern von allem, was mir da in den Kopf gekommen wäre. Ich kann das gar nicht nachvollziehen.
Und ich glaube, zuvor hatte ich das noch nie gehört. Und es ist ja auch so, dass Mahek und Anshreen das erste britische Mutter-Tochter-Duo sind, die wegen Doppelmordes verurteilt wurden.
Mm.
Und ich finde, diese Kombination haben wir, glaube ich, im Podcast noch nie besprochen.
Mm-mm.
Und ich finde das total erschreckend, dass sich auch zwischen Mutter und Tochter so eine tödliche Dynamik bilden kann.
Ja, voll. Und wie gesagt, auch, dass diese Sache so von der Mutter ausging, also dass sie sich an ihre Tochter gewandt hat für Hilfe und eigentlich ja ihre Tochter damit reingezogen hat, den Gedanken finde ich total schlimm, weil normalerweise ist, glaube ich, der natürlichste Mutterinstinkt, dass du deine Kinder von jeglichem Ärger und von jeglichem Schlamassel fernhältst und sie hat sie da voll mit reingezogen und hat sie ja auch voll machen lassen. Und der Richter hat ja auch gesagt, zu keiner Zeit hat sie Stopp gesagt. Das hätte ja schon vor der Autofahrt passieren müssen. Aber das hat sie einfach nicht gemacht. Sie hat das einfach so mitlaufen lassen.
Und auch, dass sie dann ja nochmal an diesem Auto vorbeigefahren sind und immer noch nicht den Notruf gewählt haben. Und mich würde wirklich interessieren, ob das Ziel dieses Abends war, dass Zakib stirbt. Weil, ich weiß nicht, am Anfang hätte ich gedacht, sie wollen ihm wirklich nur Angst einjagen.
Ja.
Aber dann dachte ich, wenn das nicht der Plan war, dass er stirbt, hätten sie dann nicht zu irgendeinem Zeitpunkt den Notruf gewählt.
Ja, oder vielleicht auch schon vorher gestoppt. Weil das habe ich mir auch gedacht, während wir darüber gesprochen haben, dass einer der Männer ja dann gesagt hat, ramm ihn einfach. Und dass der andere sofort, ohne da groß drüber nachzudenken, gesagt hat, ja, fuck it, mach ich. Das fand ich halt auch, diese Dynamik, die sich da zwischen den Männern ergeben hat, die fand ich auch sehr, sehr unheimlich. Aber wir haben da ja vorhin schon mal ohne Mikrofon drüber gesprochen, dass das in solchen Runden, gerade von jungen Männern, vielleicht auch so eine Dynamik annehmen kann, dass sich eben niemand mehr traut zu sagen, das ist zu viel, weil er Angst hat, Schwäche zu zeigen oder eben als Schwächling dazustehen. Und da haben wir ja auch schon einige Male bei Eyes in the Dark drüber gesprochen, gerade bei diesem Studentenaufnahmeritual.
Ja.
Da haben wir diese Dynamik ja auch schon beobachtet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es in dem Alter nicht so leicht ist, da auszubrechen. Und ich glaube auch, dass einige der Beteiligten vielleicht gar nicht wussten, was da gerade geschieht, dass alles so schnell ging und dass sie das Ausmaß vielleicht auch gar nicht so greifen konnten.
Das kann ich mir auch total gut vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man in dem Moment vielleicht nichts sagt, weil man dann sieht, zu was diese Menschen in der Lage sind. Und man vielleicht denkt, wenn ich mich jetzt dagegen stelle, wer weiß, was dann heute Abend noch alles passiert. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da Angst zu einem gewissen Grad auch noch eine Rolle gespielt
dass
hat.
Dass sie auf jeden Fall eingeschüchtert waren davon.
Ja. Und wie du das eben gesagt hast, kennen wir solche Dynamiken ja sehr stark von jungen Männergruppen.
Ja.
Aber wir haben ja heute über ein Mutter-Tochter-Gespann gesprochen und ich hätte das niemals miteinander kombiniert.
Ja, ich auch nicht. Und in einer Doku, die dieses Jahr veröffentlicht wurde, melden sich auch ein Ex-Freund und eine Freundin von Mahek zu Wort und sprechen eben genau darüber, dass das ja eine komische Dynamik ist und dass die beiden generell eine sehr merkwürdige Beziehung hatten. Beispielsweise sagen sie alle, dass Unscreen wirklich überall dabei war. Da haben wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass sie zusammen in Clubs gegangen sind und in Shisha-Bars und eben Dinge miteinander gemacht haben, die wirklich eher Freundinnen miteinander machen und nicht Mutter und Tochter. Und ich stelle mir das auch für die Freunde merkwürdig vor, weil, also ich mag deine Mama beispielsweise, aber wenn du die halt immer mitbringen würdest, wenn wir was machen und jetzt am Wochenende was trinken gehen, dann fände ich das, glaube ich, auch merkwürdig.
Ja, es wäre irgendwie schon, weiß nicht, ich glaube, ich würde mich damit auch nicht zu 100% wohlfühlen.
Ja, und ich kann mir aber vorstellen, dass das bei den beiden so war. Also ich glaube, bei Mahek war das schon auch viel, weil das auf TikTok gut funktioniert hat und weil sie da die Möglichkeit hatte, eben immer Content zu machen. Also ich glaube, das hatte schon auch viel damit zu tun, dass ihre Mama viel mit bei sich hatte. Und ich glaube, bei Unscreen war das, weil sie sich ja ursprünglich ein ganz, ganz anderes Leben für sich selbst gewünscht hat und das ihre Tochter dann ja auch ermöglichen konnte. Und ich glaube, sie wollte da so ein bisschen mitleben.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. So als könnte sie sich einfach nochmal neu entscheiden
und
nochmal dieses selbstbestimmte, freie Leben leben.
Ja.
Ich finde es ja auch besonders übel, dass Mahek auf dem Revier eine Lüge nach der anderen erzählt hat und dann auch noch versucht hat, Zakib und Hashim schlecht darzustellen, wo ich wirklich dachte, also da war ich total schockiert.
Ja, ja, sie wollte sie ja so in die Verantwortung ziehen und hat ja gesagt, die beiden wären ihnen zu nahe gekommen.
Ja.
Wo ich mir auch schon dachte, also erstens gibt es einen Zeugen, zweitens gibt es Videoaufnahmen. Das ergibt gar keinen Sinn. Aber ich finde es auch besonders makaber und geschmacklos, den beiden da so ein bisschen Verantwortung mitzugeben.
Ja, man hat ja wirklich richtig gemerkt, dass sie einfach um jeden Preis ihre eigene Haut retten wollte und das ohne Rücksicht auf Verluste. Also es ging wirklich nur darum, wie komme ich aus dieser Situation irgendwie bestmöglich noch raus.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der Richter hat ja auch gesagt, dass sie sehr, sehr egozentrisch ist. Und das würde ich genauso auch unterschreiben. Was ich allerdings nicht unbedingt so sehe, beziehungsweise was mich ziemlich erstaunt hat, war, dass der Richter Social Media mitverantwortlich für die Tat gemacht hat. Wie siehst du das?
Das fand ich auch sehr schwierig, weil ich glaube, nur weil man Social Media macht, wird man nicht so kaltblütig und abgebrüht und wäre bereit, sowas zu tun.
Ja.
Also ich glaube schon, dass Social Media Einfluss auf einige Aspekte hat, aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir bereit wären, so etwas zu tun.
Ja, und auch nicht, dass wir so egozentrisch sind, wie Mahek es beispielsweise ist.
Ja, und wir sind ja auch sehr aktiv auf Social Media. Also ich finde, man kann das nicht darauf schieben.
Ja, würde ich auch nicht unbedingt so sehen. Also ich weiß, was er meint, dass sie eben nur noch ihre Karriere gesehen hat und nur noch sich gesehen hat und nur noch den Fokus darauf gelegt hat. Und dass sie deswegen dann eben Zakib loswerden wollte, damit er ihr das nicht kaputt macht. Aber ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob Social Media hier mit das Motiv ist, sondern ich glaube, das wäre auch bei allem anderen so gewesen. Also ich glaube, sie hätte da auch so gehandelt, wenn es darum gegangen wäre, dass sie nicht aus der Gemeinde verstoßen werden möchte. Ich glaube, dass sie einfach im Generellen ein sehr, sehr egoistischer und egozentrischer Mensch ist. Und dass man das nicht unbedingt auf TikTok münzen kann.
Und an dieser Stelle muss man ja auch sagen, Mahek war eine recht gewöhnliche Influencerin, wie man sie mittlerweile zu Tausenden findet. Sie hat dort hauptsächlich Tanzvideos und Outfitvideos gepostet. Das sieht man ja sehr häufig auf TikTok.
Ja, ja.
Und an einer Stelle nach der Urteilsverkündung hat der Richter dann noch zu ihr gesagt, Für ihren Beruf als Influencerin haben sie, Mahek, die Universität abgebrochen. Hätten sie das nicht getan, wären sie jetzt eine junge Absolventin, die ihr ganzes Leben noch vor sich hat. Nun verbringen sie die besten Jahre im Gefängnis.
Ja, und das fand ich halt auch nicht so, würde ich auch nicht so unterschreiben. Also sie ist ja nicht im Gefängnis, weil sie wegen Social Media ihre Uni abgebrochen hat, sondern weil sie halt zwei Menschen auf dem Gewissen hat. Aber ich finde auch schon, ich finde alleine schon dadurch, dass der Begriff Influencer verwendet wird, der ist ja schon so ein bisschen negativ behaftet,
ja.
Merkt man halt wahrscheinlich auch, was seine generelle Meinung zu sowas ist. Also viele Leute haben ja Vorurteile, was sowas angeht. Viele Leute halten nicht viel von Influencern oder Influencerinnen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das da auch so ein bisschen mit reinspielt. Aber letztendlich hat das mit der eigentlichen Tat ja rein gar nichts zu tun.
Sehe ich ganz genauso.
Aber an dieser Stelle muss man eben auch dazu sagen, wir haben während der Recherche gelesen, dass er 1982 zum Richter berufen wurde. Das bedeutet also, er muss eben 65 oder aufwärts gewesen sein. Und ich glaube, gerade bei den etwas älteren Generationen ist dieses ganze Social-Media-Influencer-Thema auch nochmal anders angesehen.
Ja, total. Das merken wir ja auch teilweise, wenn wir erzählen, was wir beruflich machen, dass das immer ein bisschen skeptisch beäugt wird.
Ja, definitiv.
Der Richter steht mit dieser Meinung aber nicht allein da, denn auch der Chefermittler Mark Parrish hat mehreren Reportern gesagt, dass die beiden, also Saqib und Hashim, wahrscheinlich noch am Leben wären, wenn Mahek nicht so involviert in Social Media gewesen wäre. Und sie begründen das damit, dass Mahek durch Social Media in einer Art Scheinwelt unterwegs gewesen sei und dass sie durch ihre Followerschaft das Gefühl hatte, sie stünde auf einem Podest und sie wäre über anderen Menschen und auch über dem Gesetz.
Ja, und das Gefühl hatte ich auch, während wir darüber gesprochen haben, mehrfach, dass sie, und das kennen wir ja öfter von Tätern oder Täterinnen, dass sie das Gefühl haben, dass sie schlauer sind als alle anderen und dass sie auch das Gefühl haben, dass sie damit davonkommen.
Ja.
Und einer der Väter der beiden Opfer, ich weiß nicht mehr, welcher von beiden es war, der hat das ja auch so gesagt, dass er glaubt oder dass er das Gefühl hat, dass sie sich in der Illusion befinden, dass sie damit davonkommen würden. Und ich glaube, genau das hatte Mahek halt auch wirklich. Ich glaube, sie hat gedacht, sie würde da an dem Tag wieder rausspazieren.
Und ich finde, das erklärt ja auch sehr gut, warum sie während der Verhandlung rumgealbert und gelacht hat.
Ja, ja. Ich habe am Anfang noch gedacht, dass das ja auch Unsicherheit sein könnte.
Ja.
Weil ich glaube, ich lächel oder lache in unsicheren Situationen auch öfter mal. Aber so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, also alles, was ich über sie weiß, da habe ich auch das Gefühl, dass es eher Überheblichkeit als Unsicherheit ist.
Ja.
Die Frage, die wir uns hier immer stellen, ist natürlich, was bringt diese 15%, zu denen Mahek und Ansreen in diesem Fall ja auch gehören, dazu zu morden? Und über das tatsächliche Motiv können wir in diesem Fall ja nur spekulieren. Das heißt, es ist nicht mehr bekannt als das, was wir schon haben mit einfließen lassen. Selbst die Verbindung zu ihrer Community und dem möglichen Verlust dieser sind nur Annahmen, die zwar irgendwie naheliegen, aber nicht von den beiden bestätigt werden.
Ja, und ich finde, da kann man sich dann halt viel im Kreis drehen und dann könnte man noch denken, ja, vielleicht war das eher das Motiv oder vielleicht war das das Hauptmotiv. Also war wahrscheinlich auch ein Mix aus mehreren Sachen. Diese Gefahr, dass sie aus der Community ausgeschlossen werden könnten, dass ihre Familie zerbricht und für Mahek wahrscheinlich auch, dass ihre Mutter dann eben ganz schlecht dasteht, dass sie alles verliert, was ihr wichtig ist. Und ich glaube wirklich, das war so ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen.
Ja, und definitiv auch der Verlust der TikTok-Community.
Ja.
Da bin ich mir schon auch sicher, dass das mit reingespielt hat. Ich glaube auch, dass das Motiv einfach war, dass sie ihre eigene Haut schützen wollten.
Ja.
Und dass sie deswegen eben entschieden haben, dass das wichtiger ist, als dass Saqib eben weiterlebt.
Ja. Und wenn wir hier schon mal bei Motiven sind, können wir schon mal sagen, dass wir nächste Woche über einen Fall sprechen, bei dem ein ganz anderes Motiv eine Rolle spielen wird.
Und das wollt ihr auf gar keinen Fall verpassen. Deswegen stellt sicher, dass ihr uns abonniert, sowohl hier als auch bei Instagram. Dort findet ihr auch zu 15% alles bei eyesinthedark.podcast. Das heißt, da werden wir euch unter anderem das TikTok-Video, über das ich vorhin gesprochen habe, hochladen, aber auch einige Bilder zum Fall. Wenn euch die erste Folge von 15% gefallen hat, dann lasst uns das auf jeden Fall wissen. Entweder durch eine Direct Message oder gerne durch eine Bewertung.
Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder, jeden Mittwoch bei Podimo. 15%, wenn Frauen töten, ist ein Podcast produziert von Podimo.
Hosts Laura Regenauer und Sarah Fischer. Executive Production Saskia Braun. Skript Svenja Napp. Audioschnitt und Postproduktion Matthias Fischer-Wagner. Marketing Lena Kaneider. Cover Design und Visuals Tim Kränke, Tim Schöll und Sarah Döbel.